Amen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, das ist immer so in Krefeld, wenn man am Anfang des Gottesdienstes ist, dann wundert man sich, wo sind denn die Leute, und dann hat man eine Zeit im Lobpreis und ich drehe mich um und dann sind alle da. Schön, dass ihr da seid. Was glaubst du? Wir haben ja heute schon in der Moderation, in der Anmoderation was gehört von Glaubensvorbildern. Ja, Glauben heißt ja, die haben irgendwas geglaubt. Ne? Meine Frage an dich heute, was glaubst du? Was glaubst du eigentlich? Nicht, was glaubst du, wer du bist, das ist so ein Satz, den man so sagt. Nee, was glaubst du? Was würdest du jemandem antworten, der dir diese Frage mal ganz spontan stellt? Was glaubst du eigentlich? Oder woran glaubst du? Wir haben ja ab nächster Woche ein Seminar hier, Mittwoch, und dann mehrere Wochen, Share to Dare, mutig die gute Nachricht verbreiten. Da werden wir uns genau darüber Gedanken machen. Bitte? Ja, kommt gleich. Also auf alle Fälle geht es darum, mutig die gute Nachricht weiterzugeben und wie wir das machen. Aber bevor wir die gute Nachricht von Jesus weitergeben, müssen wir erstmal selber uns darüber im Klaren werden, was glaube ich eigentlich? Was ist das eigentlich? Also nicht das, was predigt der Pastor sonntags im Gottesdienst, das kann man ja wiedergeben. Man kann auch sagen, ja, das, was man so glaubt in der Christenheit oder was in der Bibel steht, ist auch gut zu wissen. Aber was glaubst du? Was ist dein persönlicher Glaube? Im Deutschen gibt es ja so eine Redensart, ne, die heißt, Glauben heißt nicht genau wissen. Habt ihr das auch schon mal gehört? Das gibt es ja auch so im deutschen Wortgebrauch. Ne? Ich glaube, mein Zahnarzttermin, das machen wir gleich, das Bild, mein Zahnarzttermin ist morgen um 11.45 Uhr, aber genau weiß ich es nicht. Also ich habe euch hier dieses Bild mitgebracht. Ich glaube, das Haus brennt. Also wenn wir uns dieses Bild so ein bisschen angucken, das ist ja total widersprüchlich. Also selbst wenn Glaube heißt nicht genau wissen, selbst wenn ich das nicht ganz genau weiß, ob das Haus jetzt wirklich brennt oder nicht. Aber wie kann man dann noch so gechillt auf seinem Sessel sitzen und Zeitung lesen? Also jegliche Art von Glaube, in diesem Fall müsste doch irgendeine Aktion hervorrufen oder eine Reaktion. Wir erwarten eigentlich, dass dieser Mensch aufspringt und guckt, ob es wirklich brennt und rausrennt oder vielleicht sogar in Panik gerät oder schaut, ob er jemanden retten kann, der Hilfe braucht und die Feuerwehr ruft. Also irgendwas muss doch passieren. Es kann doch nicht sein, dass das Haus brennt und jemand sitzt daneben völlig gechillt in dem Haus, liest weiter Zeitung und sagt, ich glaube, das Haus brennt. Oder? Der Glaube muss doch irgendwas bewirken, muss doch irgendwas auslösen. Ich glaube, wenn Glaube nichts bewirkt, wenn Glaube keine Reaktion hervorbringt bei den Menschen, die sagen, dass sie glauben, dann stimmt was mit diesem Glauben nicht. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, da gibt uns eine Definition von Glauben. Da heißt es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist so der bekannte Luthertext, wie wir das kennen. Die Schlachterübersetzung, die übersetzt das etwas anders. Da heißt es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist der Schwerpunkt. Merkt ihr, der Schwerpunkt ist ein bisschen anders da. Da spricht diese Übersetzung von Tatsachen, nicht von so ungefähr Wissen oder nicht genau Wissen. Nee, da geht es um Tatsachen. Mit der Einschränkung, man sieht sie halt nicht. Aber es ist trotzdem für den, der glaubt, eine Tatsache, ist ein Fakt und kein Fake. Ja, darüber sprechen wir auch viel. Oder noch anders übersetzt, die Elberfelder revidiert übersetzt. Und da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hier ist wieder ein etwas anderer Schwerpunkt drin. Da geht es um eine Verwirklichung. Also da merkt man schon, da scheint irgendwas aktiv zu werden. Der Glaubende, der verwirklicht etwas. Der bringt etwas in Realität, was er eigentlich gar nicht sieht. Das heißt, so dieses Rumsitzen und einfach nur sagen, dass man glaubt, das reicht nicht aus. Es geht darum, um eine Verwirklichung. Es kommt etwas in Existenz. Und dann geht es ja noch weiter, man ist überführt. Das heißt, das ist etwas sehr Tiefes, das greift sehr tief in meine Persönlichkeit ein. Wenn ich von etwas überführt bin oder ertappt wurde oder erwischt wurde oder wirklich getroffen bin, ja, in negativer wie in positiver Weise, das bewirkt etwas sehr Persönliches in mir. Und Glaube ist auch etwas sehr Tiefes, sehr Persönliches und nicht einfach nur ein Satz, ein Glaubenssatz, den wir so sagen und der dann irgendwie ja, Wahrheit ist. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, wenn ich weiß, da ist etwas eine Tatsache, dann bewirkt das auch etwas in mir. Dann kann ich nicht so sitzen bleiben und sagen, ja, ich glaube, das Haus brennt, sondern dann mache ich etwas. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Und hier seht ihr ein Kind und der Vater sagt, ich fange nicht auf. Das Kind sitzt mit dem Rücken zum Vater auf diesem Stockbett oder Hochbett. Und eigentlich kann das Kind nicht wissen, dass der Vater ihn wirklich auffängt. Das weiß es erst in dem Augenblick, wenn es das tut. Das weiß es nicht. Aber das Kind kennt seinen Vater, hat auch vielleicht schon mal Erfahrungen vorher gemacht. Und es vertraut seinem Vater. Es glaubt seinem Vater. Und dieser Glaube bewirkt, dass das Kind sich fallen lässt. Das Kind sagt, ich weiß, dass er mich fängt. Der Glaube ist Gewissheit geworden. Lasst mich heute mal mit so einer Frage anfangen. Wie ist dein Glaube eigentlich? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass manche Christen ein Glaubensleben leben, so ähnlich wie der Mensch, der da auf der Zeitung sitzt oder mit der Zeitung da sitzt und liest und sagt, ich glaube, das Haus brennt. So manche Leute reden über ihren Glauben, ich glaube an Jesus, der ist für mich gestorben und auferstanden und einmal werde ich im Himmel sein. Und es passiert nichts im eigenen Leben. Für mich ist das so, wie dieser Mensch, der Zeitung liest im brennenden Haus und behauptet, er würde glauben. Was ist das für ein Glaube, den ich nicht sehen kann? Es hat mal jemand gesagt auf einer Jugendfreizeit, wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, hast du keinen Glauben. Und diesen Satz habe ich lange nicht verstanden und ich fand den auch nicht gut. Ich habe gedacht, der Glaube ist doch was Persönliches. Und nur Gott, der die Herzen kennt und die innersten Gedanken, der kann doch beurteilen, ob ich Glauben habe oder nicht. Das kann doch kein anderer Mensch machen. Ich kann doch Glauben nicht äußerlich sehen. Das ist doch eine Herzensangelegenheit. Mittlerweile bin ich von diesem Satz sehr überzeugt. Denn ich glaube, dass der Glaube immer nach außen sichtbar werden muss. Sonst stimmt was mit dem Glauben nicht. Wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, hast du keinen Glauben. Und ich glaube, manche Christen haben es sich gut eingerichtet in ihrem Leben. Und ich möchte dagegen jetzt auch nicht jetzt wettern und sagen, wir müssen jetzt alle irgendwie unbequem sein und müssen alle irgendwie aufspringen und irgendwas. Aber ich möchte euch mal so ein bisschen herausfordern und euch fragen, wie sieht das in eurem Glaubensleben aus? Wir haben so christliche Werte und Traditionen, das ist gut. Christliche Werte und Traditionen sind ja wichtig. Und manchmal sind es auch die Traditionen, die uns so ein bisschen bei der Stange halten. Denn nicht immer ist unser Glaube so lebendig, so überzeugt. Und dann haben wir wenigstens noch eine Routine, die wir eingeübt haben. Und das hilft ja auch schon. Aber wenn das alles ist, dann wird es schwierig. Ja, du gehst zur Gemeinde, zum Gottesdienst, du betest vor dem Essen, du bist eine ehrliche Haut, du bringst niemanden um. Ja, du bist ein guter Mensch. Und um mal so in Anlehnung an Paulus zu sagen, das alles tun die Heiden auch. Nicht alle, aber es gibt viele gute Menschen auf der Welt. Aber das hat noch nicht so viel mit Glauben zu tun. Der Glaube, der bewirkt etwas in deinem Leben. Wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, dann hast du keinen Glauben. Das heißt auch mal an anderer Stelle, wir werden mehr und mehr verwandelt in sein Bild, also in das Bild von Jesus. Also das muss ich ja irgendwo sehen in meinem Leben, oder? Das ist ja nicht etwas, was jetzt nur in meiner Seele passiert, dass sich meine Seele verändert, wie auch immer das aussehen soll. Sondern Glaube wird immer in irgendeiner Weise sichtbar. Und jetzt wieder eine persönliche Frage an dich heute Morgen. Was will Gott von dir in deinem Leben eigentlich? Weißt du, was Gott von dir will? Weißt du eigentlich, was Gott will, was du mit deinem Leben anfangen sollst? Hast du dir die Frage mal gestellt? Wir können oft so Teilfragen beantworten. Ja, ich glaube an ihn und deswegen gehe ich auch in Gottesdienst und ich lese auch in der Bibel und wenn es darauf ankommt, erzähle ich auch mal was darüber oder quatsch mit meinen Freunden darüber. Aber hast du so ein Lebensziel, so etwas, was dein Herz höher schlagen lässt? Du kannst da mal darüber nachdenken, was lässt denn eigentlich dein Herz höher schlagen? Irgendein neuer großer schwarzer SUV, den du dir eigentlich nicht leisten kannst. Du denkst immer darüber nach, den will ich haben. Irgendwann habe ich mal die Gehaltserhöhung und dann klappt das und dann kriege ich noch einen Bonus und dann irgendwie mit Leasing und dann schießt mir noch einer Geld dazu und dann habe ich, dann das ist so, da denkst du ständig drüber nach. Wo hinein investierst du eigentlich die meiste Zeit, die meisten Gedanken, vielleicht auch dein Geld? Was beschäftigt dich eigentlich so im Alltag wirklich? Das sind meistens die Dinge, die das Ziel deines Lebens sind, die deine Lebensvision sind, deine ganz persönliche Vision. Jeder hat das eigentlich irgendwo in seinem Herzen. Was bewegt dich? Was berührt dich? Und nochmal die Frage, weißt du eigentlich, was Gott von dir will? Was du mit deinem Leben anfangen sollst? Gibt es da irgendein Ziel? Wir haben ja heute schon viel von Glaubenshelden gehört. Ich werde gleich nochmal über ein paar sprechen oder ein paar erwähnen. Das waren ja ganz normale Menschen, so wie du und ich. Mit Stärken und Schwächen, das werden wir auch gleich sehen. Und die wurden ja nicht deswegen zu Vorbildern oder Glaubenshelden, die haben deswegen nichts Großartiges erreicht, weil sie da gesessen haben und nur die Bibel gelesen haben, die hatten sie damals teilweise noch gar nicht, oder irgendwie nette Menschen waren. Noah haben wir vorhin gehört, der hat von Gott einen Auftrag bekommen und der war so aberwitzig und verrückt und er hat den durchgezogen, da hat er darauf hingelebt. Und alles, was er gemacht hat, hat sich daraufhin eingestellt, ausgerichtet. Paulus benutzt das Bild eines Sportlers. Wenn ein Sportler für Olympia trainiert oder für irgendeinen Wettkampf, dann wird er sein ganzes Leben, seine Art, wie er isst, wie er trainiert, wie er schläft, wie er mit seiner Zeit umgeht, das wird er alles diesem Ziel unterordnen. Ich will bei diesem Wettkampf dabei sein und ich will nicht nur dabei sein ist nicht alles, ich möchte auch nach Möglichkeit gewinnen. Alles wird diesem Ziel untergeordnet. Gibt es ein Ziel in deinem Leben? Wo du sagst, das will ich mit meinem Leben schaffen. Es gibt viele Nicht-Christen, die haben solche Ziele. Die haben irgendwas gesehen im Leben, was nicht in Ordnung war, was nicht gut war, irgendeine Not gesehen und haben gesagt, das will ich beheben. Und haben dann Kinderheime gegründet, große Werke gegründet, haben gesagt, ich finde das furchtbar, wie es Kindern geht und ich muss was tun. Oder Blinden, Menschen haben sich für Blinde eingesetzt. Die haben gesagt, die haben überhaupt keine Hilfe hier in unserer Gesellschaft und dann entstand eine Blindenmission oder andere Dinge. Ja, oder Abschaffung der Sklaverei, das waren alles so Dinge, das hat Menschen etwas gestört und sie haben ihr ganzes Leben in den Dienst gestellt, eine bestimmte Sache zu tun oder zu verbessern oder abzuschaffen und teilweise profitieren wir heute noch davon. Aber das wäre nie so weit gekommen, wenn diese Menschen nicht aufgestanden hätten und das getan hätten. Und deswegen nochmal die Frage, was hast du eigentlich mit deinem Leben vor? Und um es nochmal ein bisschen deutlicher oder krasser zu machen, Gott wird dich danach fragen. Du wirst einmal vor Gott stehen und dann fragt dich Gott, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Was hast du eigentlich mit deiner Zeit angefangen, die ich dir geschenkt habe? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Was hast du mit deinen Kontakten gemacht, mit deinen Netzwerken, die du so hattest? Mit den Beziehungen, die du gepflegt hast? Was hast du damit angefangen? Was hast du damit bewirkt? Mit all deinen Ressourcen. Ich befürchte, und mir geht es ja auch manchmal so, man lebt so dahin. Oder man wird so dahin gelebt. Da gibt es halt dies, was zu tun ist und das, was zu tun ist. Und da kommst du auch nicht raus aus der Nummer. Und ja, das läuft dann irgendwie so. Man hat sich halt eingerichtet. Und zwischendrin hat man auch ein bisschen Spaß und Freude. Und irgendwie versucht man auch dem Ganzen noch so einen religiösen Sinn zu geben. Dann ist das noch schöner. Manche sind ja noch extremer, die sagen, ja, wenn dann besondere Feiern sind oder wenn Weihnachten ist, dann gehe ich auch in Gottesdienst. Dann hat mein Leben noch so die richtige religiöse Farbe so außen gekriegt. Was ist das Ziel für dein Leben ganz persönlich? Hat dein Glaube, von dem du behauptest, dass du ihn hast, hat er irgendeine Auswirkung in deinem Leben? Hat er im Verlaufe deines Lebens irgendetwas verändert? Und ich spreche jetzt zu allen, nicht nur zu denen, die ihr Leben noch vor sich haben oder die sagen, ich lebe ja noch 30, 40, 50 Jahre und manch andere sagen vielleicht, naja gut, ich gehe jetzt bald heim zum Herrn, da ist das nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dass solange wir hier auf der Erde sind, hat Gott was mit uns vor und kann Gott dich gebrauchen. Und die Frage ist, was möchtest du noch tun? Du kannst als älterer Mensch nicht mehr das Gleiche machen wie ein jüngerer Mensch. Du hast nicht mehr die Fähigkeiten, du hast nicht mehr die Kraft, das ist völlig klar. Möglicherweise hast du aber die Finanzen oder die Beziehung oder die Erfahrung und kannst ganz andere Dinge tun, die andere nicht können. Das ist etwas, was nicht nur einmal passiert, wenn man sich zu Jesus bekehrt und dann ändert sich alles und das war's dann, sondern ich glaube, dass Glaube und Lebensveränderung durch den Glauben ein lebenslanger Prozess ist. Und das kann man immer so ein bisschen sehen. Vielleicht nicht immer so extrem, aber es wird deutlich und dann gibt es dazwischendrin so Augenblicke, wo es dann wirklich klar wird und sichtbar wird oder wo es Situationen gibt, wo man sich dann entscheiden muss, links oder rechts. Ja, wo es wirklich schwarz-weiß ist und dann wird deutlich, was dich die ganze letzte Zeit geprägt hat. Was ist dein Ziel? Was glaubst du? Das ist keine unwichtige Frage. Denn in Vers 6 im Kapitel 11, da schreibt der Autor, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also der Glaube ist nicht irgendwas, was so auch zum Leben dazugehört, sondern das ist ganz, ganz entscheidend. Und Glauben hat Folgen, das habe ich ja schon gesagt und das möchte ich noch mal ein bisschen ausführen. Es gibt so eine Bezeichnung unter Freikirchen oder bei Christen, die sagen so, wir gehen mit Jesus von Sieg zu Sieg. Und das gibt so einige Leute, die haben das erlebt, auch im Alten Testament. Das sind so Persönlichkeiten, die haben durch ihren Glauben wirklich großartige Dinge bewegt. Und die werden uns auch hier im Hebräerbrief genau geschildert. Und ich möchte die jetzt nicht einzeln genauer ausführen. Ihr könnt mal das Kapitel 11 selber lesen. Das würde sonst zu lange dauern. Aber ich nenne mal so ein paar Namen. Abel, Henoch, Noah, hatten wir schon heute. Ne? Abraham, da wird sehr lange ausführlich darüber geschrieben. Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, die Israeliten, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel und die Propheten. Also bei Simson, da könnte man ja ein bisschen stutzig werden, oder? Der war ein Glaubensheld, ein Vorbild. Also charakterlich und moralisch war Simson überhaupt kein Vorbild. Wenn ihr die Geschichte mal in dem Buch der Richter lest, das war nicht vorbildlich. Der hatte Fehler. Wie kommt das, dass der trotzdem in dieser Liste von Vorbildern ist? Wie kann man denn ein Vorbild sein, wenn man charakterlich so schlecht unterwegs ist? Man kann das positiv oder negativ sehen. Ich sehe das so wie der Hebräerbriefschreiber. Das ermutigt mich. Denn ich sehe, dass all diese Glaubenshelden nicht die perfekten, strahlenden Helden waren, die alles richtig gemacht haben, sondern die hatten Ecken und Kanten und Fehler. Und die haben auch teilweise richtig versagt. Und trotzdem konnte Gott sie gebrauchen. Trotzdem konnte Gott was mit ihnen anfangen. Und mich ermutigt das, weil das heißt, Gott kann mich auch gebrauchen. Das heißt aber auch gleichzeitig, ich habe keine Ausrede mehr, dass ich sagen kann, nee Gott, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht. Gott, such lieber einen heiligeren Menschen, nimm irgendeinen anderen Pastor oder irgendwie einen, der da besser unterwegs ist. Ich bin nicht heilig genug. Die Ausrede funktioniert nicht. Denn Gott kann jeden gebrauchen. Und der Glaube an Gott bewirkt auch im Leben eines jeden Menschen irgendetwas, was passiert. Mich ermutigt das, dass auch so ein Simson da steht. Unvollkommenheit ist kein Grund, nichts für Gott zu tun. Ist keine Ausrede mehr, die ist vorbei. Und der Autor des Hebräerbriefes spricht dann, dass diese Leute durch ihren Glauben, und wenn ich jetzt sage, von Sieg zu Sieg, heißt das nicht, dass man Menschen gegen Menschen kämpft, sondern es geht um Glauben. Durch ihren Glauben haben sie Königreiche niedergerungen oder niedergezwungen. Sie haben für Gerechtigkeit gesorgt. Durch ihren Glauben haben sie Löwen das Maul verschlossen und glühendes Feuer ausgelöscht. Ihr erinnert euch vielleicht jetzt an so ein paar Geschichten, die wir auch in den letzten Wochen und Monaten hier in den Predigten immer wieder hatten. Sie entkamen durch ihren Glauben dem tödlichen Schwert. Durch ihren Glauben wurden sie stark und sie schlugen Feinde in die Flucht. Tote wurden auferweckt. Alles im Alten Testament. Was für eine Ermutigung. Das alles geht durch den Glauben. Das alles kann der Glaube bewirken. Das alles ist eine Reaktion. Das ist was völlig anderes, als im Sessel zu sitzen und zu sagen, ich glaube auch. Da passiert eine ganze Menge. Ich glaube, wir dürfen Gott viel, viel zutrauen. Und die Frage, eine weitere Frage heute ist, auch wenn es um das Ziel deines Lebens geht, um darum, was du glaubst, nutzt du eigentlich das volle Potenzial Gottes in deinem Leben? Ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt kein Motivationstrainer, der sagt, nutz dein volles Potenzial, sondern nutz Gottes volles Potenzial, was er in dein Leben reingelegt hat. Nutzt du das eigentlich? Weißt du eigentlich, was du alles mit Gottes Hilfe kannst? Ja, weißt du eigentlich, was eigentlich möglich ist? Oder sagst du sofort, nö, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ist zu schwer. Meistens ist es nicht zu schwer, sondern zu unbequem. Unser ehemaliger Präses hat immer einen Satz gesagt, ich bringe ihn immer nicht ganz genau zusammen, aber so ähnlich, wenn die Schuhe, in denen du gehst, dir passen, dann zieh sie aus, das ist zu klein. Die Schuhe, in denen du läufst, müssen immer eine Nummer zu groß sein für dich, damit du da reinwachsen kannst. Das heißt, das, was Gott von mir möchte oder das, was Gott durch mein Leben bewirken möchte, ist immer ein Tick zu viel für mich. Warum? Weil dann Gott die Ehre kriegt, weil er es letztendlich ist, der das bewirkt, der Großartiges tut durch dich. Er möchte das nicht alleine machen, er möchte das mit deiner Hilfe machen, aber Gott ist es, der das tut. Und weil Gott das ist, der das tut, weil er unendliches Potenzial hat, kann auch dieses Ziel, diese Vision oder dieser Auftrag für dein Leben größer sein als das, was du kannst. Hast du so ein Ziel in deinem Leben? Ich habe darüber nachgedacht, in Bezug auf die Gemeindegründung in Viersen. Ich wohne ja in Viersen und als wir anfangs als Älteste so diesen Gedanken der Gemeindegründung bekommen haben, hat mich das nicht besonders bewegt. Das schien mir irgendwie anstrengend und Gemeindegründung, das heißt jetzt wir kleine Gemeinde und einer muss alles machen oder viel machen und hast nicht genug Leute und hast nicht so viel Möglichkeiten. Ich fand das doof, ich wollte lieber eine große Gemeinde haben. Aber es hat eine Zeit gedauert, da hat Gott angefangen, mein Herz zu verändern und zu bewegen. Und mittlerweile, jetzt haben wir ja Gemeinde gegründet in Viersen, wir haben ja Gottesdienste und ich möchte nicht kleindenken von Gott. Wenn ich mir diese ganzen Glaubenshelden anschaue und ich weiß, was Gott will, ich weiß, was Gott möchte, dass Menschen ihn kennenlernen, das ist Gottes tiefstes Sehnen, dann sage ich, ich habe Vertrauen in Gott, dass sich in Viersen viele hundert Menschen bekehren werden durch unsere Gemeinde. Ich rechne mit vielen hundert Bekehrungen. Ob ich das alles noch sehen werde, weiß ich nicht, aber ich werde daran arbeiten. Ich werde das tun, was ich tun kann oder was Gott mir gegeben hat, auch die Fähigkeiten, meine Begabung. Und auf meine Art werde ich das so gut machen, wie ich kann. Das soll mich, und ich stelle auch fest, dass das so ist, es fängt an, mich mehr und mehr zu prägen. Es fängt an, mehr und mehr mein Denken auch zu verändern. Und man guckt, man läuft ganz anders durch eine Stadt, wenn du weißt, hier will Gott Menschen retten. Hier möchte Gott, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Du guckst ganz anders rum. Du hast irgendwie einen anderen Blick. Du bist anders und du hast ein anderes Ziel. Und ich glaube, das ist es, was der Glaube in uns bewirken darf, wenn wir uns diese Glaubenshelden anschauen. Du musst nicht immer selber ein großer Glaubensheld sein oder eine eigene Vision entwickeln, in Anführungszeichen. Man kann sich auch gerne einer Vision anschließen und sagen, ey, das Gemeindegründung Viersen, das trage ich mit, da bin ich dabei, das finde ich gut, das spricht mich an. Oder hier Krefeld, einen tollen Rangerstamm, weiter aufbauen, mehr Ranger, mehr Teams, mehr Stämme, da bin ich dabei. Und Kinderkirche im Stadtwald wieder diesen Sommer. Ja, die Vision ist schon da und da gehe ich voll rein. Da bin ich ein Teil davon. Oder vielleicht bist du auch selber gar nicht der große Held oder das große, in Anführungszeichen, Vorbild. Ja, Vorbild solltest du schon sein, aber vielleicht nicht der große Glaubensheld. Musst du auch nicht sein. Vielleicht bist du eher derjenige, der Glaubenshelden macht, der anderen ermöglicht, ein Glaubensheld zu sein. Es braucht auch immer Menschen, die Dinge ermöglichen, die das Potenzial in anderen Menschen sehen und denen helfen, vorwärts zu kommen. Ein guter Lehrer, der hat dann sein Ziel erreicht, wenn sein Schüler irgendwann besser ist als er selber. Ja, wenn ich ein guter Lehrer bin, ich bringe jemandem was bei, dann hoffe ich, dass der irgendwann besser ist als ich. Dann habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn der immer schlechter ist als ich, weil ich bin ja der Meister und er ist der Schüler, dann das will ich nicht. Ich möchte, dass der hochkommt. Ein Lehrer versucht, Dinge zu ermöglichen. Oder auf Englisch haben wir das mal auf einer Konferenz so genannt, ein Hero Maker. Jemand, der Helden macht. Was willst du sein? Nicht jeder muss selber im Rampenlicht stehen. Nicht jeder hat die Begabung, nicht jeder hat den Auftrag dazu. Aber es gibt Menschen, die andere Menschen unterstützen können, ihnen helfen können, ihnen beistehen. Und die sind ganz, ganz entscheidend. Die sind manchmal vielleicht sogar wichtiger als die Menschen, die man so sichtbar sieht. Das sind mehr die Menschen im Hintergrund, die manche Dinge möglich machen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Glauben zu leben und Gottes Vision zu verwirklichen. Aber von Sieg zu Sieg bedeutet immer auch von Kampf zu Kampf. Denn ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Ja? Das geht gar nicht anders. Das heißt, wenn ich begeistert sage, ich gehe von Sieg zu Sieg, dann liegt dazwischen immer ein Kampf. Und nochmal, nicht ein Kampf gegen Menschen. Wir sprechen hier nicht von Religionskriegen. Davon gab es genug. Ja, so blinder Gehorsam, Gott will es und dann ziehen wir auf und metzeln alle Leute nieder. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist auch nicht das, worum es hier geht. Es geht um einen Glaubenskampf. Und wenn man den Text weiterliest, dann merkt man ziemlich krass, was das bedeutet. Nachdem also diese ganzen Glaubenshelden im Hebräer 11 aufgezählt worden sind, was die alles Großartiges gemacht haben, was Gott durch sie getan hat, Reiche niedergezwungen, Löwen das Maul und was weiß ich was alles, geht es weiter. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Und jetzt kommt's. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen. Das finde ich einen starken Satz. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen überhaupt zu tragen, die in Wüsten und Bergen, in Höhlen und Schluchten umherirren mussten. Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns die Vollendung erreichen. Damit ist Jesus Christus gemeint, sein Tod auf Golgatha, sein Sieg über den Tod, seine Auferstehung und damit auch die Erlösung für alle Menschen, die dazu Ja sagen. Das ist das, was dann besser kam, dieser bessere Bund, von dem der Hebräerbrief ja ständig spricht. Es gibt eine, ich weiß nicht eigentlich, ob das wahr ist, es wird nachgesagt, dass eine Teresa von Avila, das war so eine Mystikerin aus Spanien im 16. Jahrhundert, die hätte Gott einmal mit ihrem eigenen Leben konfrontiert. Und das war wohl nicht so toll, das war wohl nicht so schön. Es ging ihr nicht gut. Sie hat Gott ihr Leiden hingehalten und hat angeblich von Gott die Antwort bekommen, so behandle ich meine Freunde. Ihre Antwort war, dann solltest du dich nicht wundern, wenn du nur wenige hast. Sehr scharfe Antwort, ne? Sehr bittere Antwort eigentlich. Wie sieht dein Glaube eigentlich aus? Welche Reaktion hat dein Glaube, wenn du sowas erleben musst, wie wir gerade gelesen haben? Es ist leicht, sich über große Taten zu freuen, über große Siege. Und ich freue mich auch, vor vielen Menschen zu predigen. Ich freue mich auch, wenn durch mein Leben viele Menschen zum Glauben kommen. Aber bei den Leuten hier frage ich mich ja, wie viele Menschen haben sich denn durch die bekehrt? Die wurden halt umgebracht. Haben die irgendeine Gemeinde gegründet? Haben die irgendeine große Evangelisation gemacht? Haben die eine Missionsreise durchgeführt? Paulus, der hat was geleistet. Ja, da ist was passiert. Aber die haben halt gelitten und dann sind sie gestorben. Die haben halt nur an Gott geglaubt. Ist das notwendig? Kann das sein, dass Gott das wirklich so wollte? Warum hat Gott das zugelassen? Hatten die wirklich einen starken Glauben oder war da vielleicht was ein bisschen schief? Also am Anfang des Textes heißt es, das waren andere, die genauso an Gott geglaubt hatten. Es war kein Unterschied da. Der Glaube war genauso da. Aber viele kommen zu dem Schluss, nee, wenn das passiert in meinem Leben, diese Art von Kampf, Sieg zu Sieg, ja, aber Kampf, nee. Und diese Art von Kampf, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Dann ist der Glaube ganz schnell weg. Und da merkt man auch, dass das kein wirklicher Glaube war. Nicht so, wie es die Bibel meint. Adolf Schlatter hat einmal gesagt, der Glaube macht zu allem stark und willig. Zum Siegen und zum Fallen, zum Leben und zum Sterben. Der Glaube folgt Gott, wohin er will. Wollt ihr das wirklich? Wollen wir das? Das ist so unbequem, oder? Das ist nicht schön. Das sind so überhaupt keine Helden. Das sind eher so die Loser. So möchte ich eigentlich, ich will mehr der strahlende Held sein, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder aus irgendwelchen Märchen. Aber diese Art von Heldentum, wo man leidet, vielleicht auch für andere Menschen und am Ende sterbe ich, qualvoll und kein Mensch kennt mich. Wie viele Christen haben das erlebt? Wurden gerade in der Zeit, von der wir sprechen oder kurz danach, noch während der römischen Besetzung, wurden als menschliche Fackeln missbraucht im damaligen Römischen Reich, weil sie Christen waren. Wenn wir uns das alles mal vorstellen, was da mit zusammenhing, was da der Glaube eigentlich bedeutet hat und was es bedeutet hatte zu sagen, ich glaube, das hatte ja wirklich Auswirkungen in jeder Weise. Und mein Thema heißt ja heute zu allem bereit oder für alles bereit. Sind wir bereit für all die großen Segnungen, die Gott für uns hat? Und die sind wahr und die müssen wir nicht kleinreden. Gott hat Großes vor, Gott hat großes Potenzial auch in dein Leben gelegt. Bist du überhaupt dafür bereit, das alles anzunehmen und umzusetzen? Aber bist du auch bereit zu diesen schwierigen Dingen? Wenn Gott einen Weg geht, der tief unten läuft, nicht ganz oben, sichtbar im Rampenlicht. Als Ranger haben wir früher das Lied gesungen, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Für die Menschen dieser Welt und manchmal vielleicht auch für viele Christen waren diese anderen Glaubenshelden Verlierer, waren keine Vorbilder. Aber Gott hat da ein ganz anderes Urteil. Er sagt, die Welt war es nicht wert, diese Menschen zu tragen. Was ist das für ein Satz? Das heißt, die Welt hat nicht den Hauch einer Ahnung gehabt, was da für großartige Menschen auf ihr gelaufen sind. Die Menschen, die mit ihnen zusammen hatten, die haben gar nicht begriffen, was da gelaufen ist, was da passiert ist. Weil Gott ganz andere Maßstäbe hat an Erfolg und Größe als wir. Gott hat einen anderen Maßstab. Und wahrer Glaube, der führt dazu, dass ich bereit bin für alles, was Gott mir gibt. Das Gute und auch das, was scheinbar nicht gut ist, das, was wir nicht wollen, das, was in unserem Leben, was uns nicht gefällt. Der Glaube kann etwas kosten. Noah hat der Spott gekostet, das war sehr, sehr schwer. Aber letztendlich hat er ja in Anführungszeichen sozusagen gewonnen. Andere Menschen haben Spott und Hohn ertragen und haben nicht gewonnen, zumindest nicht wirklich in dem Leben, sondern sind zu Tode gekommen. Und doch haben sie gewonnen, weil sie ein anderes Ziel haben, weil wir ein Ziel im Himmel haben. Da spricht der Hebräerbrief auch von. Und das finde ich ein tolles weiteres Bild. Wir haben einen Anker im Himmel und der hält uns fest. Ja, wir sind an so einem, oh, ich danke dir. Wir sind an einem Seil und egal wie unser Leben bewegt wird, durch Leid, durch Probleme, durch Sorgen, wie unser Schiff da auf dem Sturm hin und her weht, dieser Anker hält uns fest. Dieser Anker, der wird uns nachher direkt zu Gott führen, in den Himmel führen. Wir haben ein klares Ziel, auch wenn unser Leben hier stürmisch verläuft. Also Wunder und Zeichen, ja. Lass uns ja sagen zu den großen Dingen, die Gott tun möchte. Lass uns ja sagen zu dem, was Gott hier in Krefeld tun möchte. Was will denn Gott hier in Krefeld tun? Was will denn Gott hier in Krefeld durch dich tun? Was ist denn dein Anteil hier an der Gemeinde? Mit Sicherheit nicht nur zum Gottesdienst zu kommen. Da hat Gott noch mehr für dich. Da hat Gott noch gute Gedanken für dein Leben. Da hat Gott noch einen Plan für dich. Niemand ist wertlos. Es gibt niemanden, den Gott nicht gebrauchen kann, sondern Gott will jeden, weil Gott jeden von euch ja persönlich geschaffen hat, weil Gott ja in jeden etwas ganz Besonderes hineingelegt hat. Und ich stelle immer wieder fest, wenn es um Gemeindeleitung geht, sowohl im größeren Stil hier als auch im ganz kleinen Stil in Viersen zum Beispiel, wir brauchen uns gegenseitig. Keiner ist alleine so gut, dass er alles kann und alles machen kann oder alle Menschen anspricht, sondern jeder hat so sein Steckenpferd, jeder hat so seine Begabung und hat auch seine Schwächen. Wir brauchen uns gegenseitig, eigentlich brauchen wir jeden einzelnen Menschen hier in der Gemeinde. Gott möchte jeden von euch gebrauchen. Wenn ihr sagt, ich glaube, dann nochmal die Frage, was heißt das für dich? Was bewirkt das in deinem Leben? Hast du einen klaren Plan oder ein Ziel oder einen Auftrag von Gott, was Gott durch dich tun möchte? Und hast du die Bereitschaft, das auch umzusetzen, egal was es dich kostet. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Die Frage ist, glaube ich, dann bei all dem Ganzen, wie wichtig ist uns der Glaube, wie wichtig ist uns Jesus? Beim Glauben geht es nicht um einen Glaubenssatz, um eine intellektuelle Wahrheit, sondern es geht ja immer um eine Person, an die wir glauben. So wie das Kind dem Vater vertraut, weil es ihn kennt, so glauben wir an Gott, an Jesus, weil wir ihn kennen. Und aus dieser Beziehung heraus entsteht dann auch die Bereitschaft, egal was kommt, Jesus, ich folge dir nach. Und egal wohin der Weg mich führt, ich gehe mit. Das heißt, wenn deine Beziehung zu Gott gut ist oder vertieft wird, dann wächst auch immer mehr der Glaube und die Bereitschaft, jeden Weg mit Gott zu gehen, den er mit dir gehen möchte. Und wenn wir gleich in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten mit Liedern, wo wir zu ihm singen, können wir das auf der einen Seite sollten wir immer ganz bewusst tun, aber wir können Gott auch mal fragen, Gott, was hast du für mich? Ich möchte gerne antworten. Oder ich weiß noch nicht, was ich eigentlich tun soll. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll. Vielleicht gibt es ja auch eine Veränderung, keine Ahnung. Du wechselst die Schule, wechselst den Beruf oder gehst in Rente oder keine Ahnung was. Ja, was ist denn dein Ziel? So, ne? Manche sagen, oh, ich habe Rente, dann kann ich jeden Tag dann das machen, was ich immer schon wollte. Was ist das denn, was du immer wolltest? Und was ist das, was Gott immer schon wollte von dir? Gib Gott heute mal eine Antwort darauf. Aber überleg dir, was du sagst. Denn wenn du Gott sagst, Gott, ich folge dir, wohin du auch mich führst, das hat ja Folgen. Der Glaube hat Folgen, wenn er wahr ist und wenn er echt ist. Bist du für alles bereit, für die großartigen Verheißungen und auch für die Herausforderungen?